HR Info. Netzwelt.
Kann man es sich leisten oder sollte man es sich sogar leisten, sich einen engagierten Standpunkt im Netz zuzulegen? Ja, im Dialog, im Tit-a-Tit, am Tresen oder im Café, da mag man noch genug Selbstbewusstsein haben, hinreichend Souveränität besitzen. Wer aber im Haifischteich Internet seinen Standpunkt mit Haltung vertritt, verteilt sofort Futter an Trolle und Pöbler, an Hasspropheten und Hater. Wie viel Haltung kann oder muss man sich im Netz noch leisten? Das Thema heute in HR Info Netzwelt. In Foren, in sozialen Netzwerken, auf den Kommentarseiten von Online-Portalen, da herrscht häufig ein ziemlich rauer Umgangston, besonders wenn es um kontroverse Themen wie zum Beispiel Zuwanderung geht. Offenbar fallen bei vielen Menschen, wenn sie allein am Rechner sitzen und die Emotionen hochkochen, schnell alle Hemmungen. Aber ein rauer Ton ist das eine. Straftaten wie Beleidigung, Bedrohung, Verleumdung sind was anderes und können auch von den Betroffenen angezeigt werden. Und das passiert immer häufiger in Hessen, wie aktuelle Zahlen des Landeskriminalamtes zeigen, die dem HR vorliegen. Demnach sind im vergangenen Jahr 50% mehr Hassdelikte im Netz angezeigt worden als noch vor 5 Jahren. Tobias Lübben hat mit Betroffenen gesprochen.
Meron Mendel leitet die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Und er kommt aus Israel. Und dieses Merkmal reicht offenbar aus, um ihn für manche zum Hassobjekt zu machen.
Dass ich israelisch oder jüdisch bin, ist es für viele schon eine Provokation. So erkläre ich mir, warum gerade eine Person wie ich so viele Hassmails, solche Kommentare auch mitbekommt. Ich werde dann als Jude oder Israeli beschimpft. Eine andere Form, das oft wird mit Gewalt angedroht. Gewalt gegen mich oder gegen meine Familie.
Er habe in den vergangenen Jahren mehrere hundert Hassbotschaften bekommen. Als Brief, als E-Mail oder als Postings in sozialen Medien wie Facebook oder Twitter. Er sammelt die Botschaften nicht mehr, erzählt sie nicht, aber kalt lassen sie ihn auch nicht.
Ich würde nicht sagen, ich habe Angst, aber das insgesamt, das ist so ein ungutes Gefühl, gerade weil sich häuft, wenn man in der Woche 50, 60, manchmal 150 solche Mails oder Kommentare bekommt, das irgendwie langfristig das belastet.
Nur die krassesten Fälle, sagt Mendel, zeige er an. Vielleicht 5 oder 6 pro Jahr. Meistens stelle die Polizei die Ermittlungen bald wieder ein. Genau die gleiche Erfahrung hat Abdulkerim Demir gemacht. Demir ist der Vorsitzende des Ausländerbeirates in Fulda. Er hatte einmal öffentlich Kritik an der Polizei geübt, nachdem bei einem Polizeieinsatz in Fulda vor einem Jahr ein junger Mann aus Afghanistan erschossen worden war. Kurz nach seiner Kritik erhielt Demir innerhalb weniger Tage über 200 feindselige Mails. In einer hieß es, Leute wie Demir gehörten, so wörtlich, bei jeder Kleinigkeit erschossen. Eine ernst gemeinte Drohung, fragte sich Demir.
Ich habe angenommen, dass man mich damit einschüchtern wollte.
Demir erstattete Anzeige gegen den Absender der Mail. Wenig später kam ein Brief der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren sei eingestellt worden, der Klarname des Absenders habe sich nicht ermitteln lassen. Der HR kam in seinen Recherchen aber sehr schnell auf die Spur des Absenders. Der reagierte nämlich auf Anfragen per Mail. Darin bekräftigte er in klaren Worten seine fremdenfeindliche Haltung und machte sogar Angaben zu seinem Wohnort. Er zeigte weder Bedauern noch Angst vor strafrechtlicher Verfolgung. Das erlebe er auch, sagt der Frankfurter Bildungsstättenleiter Meron Mendel. Trotzdem sei es wichtig, hin und wieder auch mal Anzeige zu erstatten.
Ich befasse das als eine Art von Zivilcourage. Da muss man diesen Mut haben und ihn immer wieder zur Anzeige zu bringen. Sonst wird es weitergemacht und weitergemacht. Und das ist der einzige Mittel, was dagegen zu tun.
Zwar führen nach einer Statistik des hessischen Innenministeriums die Anzeigen nur in wenigen Fällen auch zu einer Verurteilung. Aber es sei schon ein Erfolg, meint Mendel, die Urheber der Hassmails mal aus der Anonymität zu reißen. Sie spüren zu lassen, da wehrt sich jemand.
Da wehrt sich also jemand, hat Tobias Lübben in seinem Beitrag deutlich gemacht. Und wir haben erfahren, in Hessen werden mehr Hassdelikte aus dem Netz angezeigt als noch vor ein paar Jahren. Und woran liegt das? Ist vielleicht mehr Hass unterwegs oder mehr Mut, sich das nicht mehr gefallen zu lassen? Richard Gutjahr ist ein Blogger. Er ist sehr IT-affin, vielleicht auch so ein klein bisschen ein Multimedia-Nerd. Und er ist Fernsehkollege vom Bayerischen Rundfunk und vor allem ist er Opfer von massiven Hasskampagnen im Netz geworden. Ich habe mit ihm vor dieser Sendung gesprochen. Herr Gutjahr, vor wenigen Tagen schrieben Sie bei Facebook, dieses Osterwochenende habe ich erfahren, dass mein juristischer Kampf gegen jene Menschen, die mein Leben in den letzten Jahren zur Hölle gemacht haben, mit einer Entscheidung von dem Bundesgerichtshof zu Ende gegangen ist. Was für eine Entscheidung, Herr Gutia, war denn das? Ja, und welche Geschichte steckt dahinter?
Ja, es begann alles nach dem Terrorangriff auf Nizza vor knapp 3 Jahren. Sie erinnern sich, damals ist ein LKW in die Menge gefahren und hat dort über 87 Menschen getötet. Eine Woche später war ich in München vom Urlaub aus Nizza zurück und habe dort für den Bayerischen Rundfunk von dem Amoklauf an dem Münchner Olympia-Einkaufszentrum berichtet. Und in beiden Fällen habe ich als Journalist gearbeitet, berichtet. Und das war für viele Menschen im Netz zu viel. Die haben dahinter eine Verschwörung vermutet und haben die Theorie ersonnen, dass ich also entweder Vorwissen hatte von diesen beiden Gewalttaten oder aber vielleicht sogar selber ein Drahtzieher dieser beiden Gewaltverbrechen war. Hintergrund ist auch, meine Frau ist Israelin, Jüdin, und man vermutete dann den Mossad dahinter. Und von da an wurden unheimliche Revolvergeschichten im Netz gesponnen, die also so perfekt und perfide und weltweit verbreitet worden sind. Also das ging bis Neuseeland runter, dass wir tatsächlich also ja irgendwann mal auch unseres Lebens nicht mehr sicher waren, weil die Leute das für bare Münze genommen haben. Und diese Entscheidung, die jetzt vor Gericht getroffen wurde, war das Ende sozusagen einer fast 3-jährigen Odyssee durch das deutsche Rechtssystem, um diesem Spuk ein Ende zu bereiten.
Wie sehr ist denn dieses virtuelle Dasein im Netz, das, was Sie da erlebt haben, dieser Hass, der Ihnen entgegenschlug, bei Ihnen ins reale Leben eingedrungen? Sie haben gesagt, Ihre Frau ist Israelin. Das war für viele Verschwörungstheoretiker schon Grund genug, auf Sie einzuprügeln. Aber wie weit ging denn das ins Private hinein?
Ja, es wurde sehr, sehr privat, sehr persönlich. Die Leute haben Morddrohungen geschickt, haben uns Sachen nach Hause bestellt, Dinge, die wir nie geordert haben, Unterschriften gefälscht, Handyverträge für uns abgeschlossen, alles um uns zu stalken. Das nennt man in der Fachsprache Doxing. Das heißt, man versucht so viel wie möglich über das Privatleben von Menschen herauszubekommen, über die ganze Familie, und verfolgt die dann, terrorisiert sie im Netz. Aber wie gesagt, das schlägt dann auch über auf die reale Welt. Dahingehend zum Beispiel, dass man Fotos von Schulwegen verbreitet, auf denen die eigenen Kinder unterwegs sind, oder dass man eben auch beim Arbeitgeber einen anschwärzt, endet damit, dass man seinen Job verliert, dass die Familie ruiniert ist und man hat Gerichtskosten und auch sonstige Kosten, einfach das alles wieder aufzuräumen. Und man hat quasi auch Probleme in der Arbeit, denn man ist sehr abgelenkt dadurch. Das wird quasi, die Verteidigung wird dann quasi zum Hauptberuf.
Sie haben es gerade erwähnt, Sie hatten Gerichtskosten, das heißt, Sie haben sich nicht weggeduckt vor diesen Trollen, vor diesen Hatern. Sie haben Haltung gezeigt, Sie haben geklagt, Sie haben Gerichte bemüht, Staatsanwälte. Warum?
Naja, wenn ich es nicht mache, wer soll es denn sonst machen? Sehen Sie, wir sind ja noch einigermaßen gut davongekommen. Ich habe in Nizza nicht meine Kinder, nicht meine Frau verloren, obwohl die auf der Straße waren, als der LKW kam. Andere können das nicht von sich behaupten, und die werden genauso getrollt und gehatet. Der Unterschied zwischen denen und mir ist, die sind so am Ende, die sind so fertig, diese Familien sind kaputt, ruiniert, trauern ihren Kindern, ihren Geliebten nach, und die können sich nicht wehren. Ich bin mit meinem Schrecken sozusagen 2-mal davon gekommen und bin auch sonst in den Medien. Das heißt, ich weiß, wie Kommunikation so einigermaßen funktioniert, und ich konnte mir helfen und mir gedacht, naja, vielleicht musst du diesen Kampf auch einfach mal führen. Auch so ein bisschen stellvertretend für alle diejenigen, die einfach keine Stimme mehr haben in so einem Zeitpunkt. Weil eines habe ich beobachtet, diese ganzen Verschwörungstheoretiker und Trolle und Hater im Netz, die suchen sich immer die Schwächsten der Schwachen aus, um ihre perfiden Theorien zu spielen. Ganz klar, weil sie da keine Gegenwehr zu erwarten haben. Und ich habe es einfach mal umgedreht und wollte auch raus aus dieser Passivität. Ich habe ein Jahr lang versucht, das auszuhalten und gesagt, nein, jetzt musst du einen Angriff nach vorne machen, geh an die Öffentlichkeit und erklär einfach mal der Welt, wie diese Menschen arbeiten und operieren.
Würden Sie es noch einmal tun? Würden Sie sich noch mal juristisch wehren vor dem Hintergrund all dessen, was Sie jetzt erlebt haben in diesen 3 Jahren?
Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe damals mit meiner Familie mich zurückgezogen, und wir haben gehofft, irgendwie, wenn wir den Kopf in den Sand stecken, dann wird der Sturm an uns irgendwann mal vorbeigehen, wenn das Wochen, vielleicht sogar Monate dauert. Heute bin ich klüger. Ich weiß, ich hätte das nicht tun sollen. Ich hätte gleich in die Öffentlichkeit gehen müssen. Ich hätte gleich einen Anwalt einschalten müssen und nicht erst ein halbes Jahr warten müssen. Die Zeit, war insofern verloren, als dass ich den anderen einfach diesen Raum überlassen habe, diesen Deutungsraum. Das heißt, dadurch, dass ich mich nicht erklärt habe, dadurch, dass ich nichts gemacht habe, dass ich ihnen quasi dieses Vakuum des Internets, dieser Foren, Facebook, Twitter, YouTube überlassen habe, den haben die ausgefüllt mit ihren abartigen, menschenverachtenden Theorien und Drohungen. Das heißt also, ich hätte viel früher einen Anwalt einschalten müssen und ich hätte sehr viel entschiedener gegen die vorgehen müssen. Das weiß ich heute. Damals war ich noch nicht so klug.
Als Sie die Neurechte Postille Kompakt von Jürgen Elsässer, in der ja massiv gegen Sie Stimmung gemacht worden war, verklagten, als Sie eine einstweilige Verfügung, ja sogar einen Pfändungstitel erwirken konnten, hat Sie das mit Genugtuung erfüllt am Schluss?
Naja, sagen wir mal so, also diese ganzen juristischen Auseinandersetzungen haben einen hohen fünfstelligen Eurobetrag gekostet. Wenn man schon mal einen Gerichtsprozess gewonnen hat, dann muss derjenige, der ihn verloren hat, auch für die Kosten gerade stehen, und das haben die nicht gemacht. Und insofern ist eine Pfändung jetzt nichts Außergewöhnliches, möchte ich mal sagen, sofern man sich überhaupt noch an irgendwas klammern möchte, was einen Rechtsstaat ausmacht. Die haben das nicht bezahlt und natürlich konnten wir pfänden. Eine persönliche Genugtuung war es insofern, als dass wir so klug waren, oder mein Anwalt war so klug und gesagt hat, wir pfänden den jetzt nicht irgendwie den Fernseher oder den Monitor oder irgendwie eine Couch, sondern wir pfänden deren Webseite, weil das ja sozusagen das Tool ist, das Werkzeug, mit dem sie ihren Hass in die Welt blasen. Und das war sehr klug und auch sehr effektiv. Es dauerte wenige Stunden, nachdem wir den Titel hatten. Das heißt also, wir quasi die Webseite sozusagen gepfändet hatten, dass die uns dann ganz schnell das Geld, das sie uns geschuldet haben, schlicht und ergreifend geschuldet haben, dann überwiesen haben. Und damit war die Sache erledigt.
Sie haben ja in dieser Zeit nicht nur Applaus bekommen, Sie haben auch, abgesehen vom Gegenwind aus der rechten Verschwörungsecke, auch Kritik aus dem, nennen wir es mal, ja, Mainstream so ein bisschen einstecken müssen. Man hat Ihnen vorgeworfen, die Meinungsfreiheit mit Hilfe von Gerichten einschränken zu wollen. Wie sind Sie denn damit umgegangen?
Ja, das ist in der Tat ein Konflikt, den man vor allem als Journalist hat, denn wenn es keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit gäbe, dann könnten wir unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie dicht machen. Dann können wir gleich nach China oder in andere autokratische Staaten fahren. Nein, das ist tatsächlich etwas, was man sich natürlich genau überlegt. Das Problem ist nur, man kann ja auch nicht tatenlos mit ansehen, wie quasi einem das Leben zerstört wird und demontiert wird vor seinen Augen. Man muss sich ja irgendwie auch wehren können gegen falsche Behauptungen. Und deshalb muss man die Gesetze, die es gibt und die man noch gar nicht neu erfinden muss, einfach auch dann auch wirklich mal anwenden. Das Problem, das ich sehe, ist, dass sozusagen dieser rechtsfreie Raum, von dem Politiker mal gerne sprechen, der ist zum Teil von diesen Politikern auch verschuldet, weil wenn dieser rechtsfreie Raum dann auch nicht, verfolgt wird, wenn die Staatsanwaltschaft einfach sagt, irgendwie, naja, ist ja nur Internet, ist ja nicht die reale Welt, dann hat man natürlich schlechte Karten. Dann wird quasi genau dieser rechtsfreie Raum zum rechtsfreien Raum. Also, was ich sagen will, ist, die Verfassungsväter und Mütter, oder Grundgesetzväter und Mütter, die waren verdammt klug. Weil im Grunde genommen müssen wir keine neuen Gesetze erfinden. Man muss nur die vorhandenen einfach auch im Netz anwenden. Und ich glaube, hier hat unser Rechtsstaat, Politik, aber auch die Justiz noch eine Menge Nachholbedarf, einfach zu erkennen, dass ein Tweet, ein Hassposting bei Facebook manchmal eine viel zerstörerische Wirkung haben kann, als wenn ich jemanden auf der Straße einfach mal den Vogel zeige, weil da muss man dann blechen, da muss man dann 400-500 Euro abdrücken. Aber wenn jemand meiner Tochter irgendwie eine Gewehrpatrone auf ihr Facebook-Profil postet, dann kommt dieser Mensch einfach so davon, weil ist ja nur Internet. Und hier, glaube ich, muss auch unser Rechtssystem endlich auch mal Zähne zeigen.
Da haben wir doch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ist das hilfreich?
Es war ein erster Schritt. Also ich glaube tatsächlich, zumindest nimmt es auch, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja vor allem ein Gesetz gegen die Untätigkeit von Google, Facebook und wie sie nicht alle heißen, die einfach Geld verdienen damit, dass andere Leute im Netz fertig gemacht werden. Meine Familie war so gesehen wirklich nur Kollateralschaden für die, weil sie sicherlich keine bösen Absichten hatten, aber sie haben halt auch nichts dagegen getan, dass im Netz auf ihren Plattformen wissentlich solche Hassmärchen Märchen und Geschichten verbreitet werden. Das heißt, die wussten, dass dort Menschen fertig gemacht werden, aber sind nicht dagegen vorgegangen. Deswegen ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein erster Schritt, zumindest auch mal diejenigen, die sozusagen diesen Raum bereitstellen und damit jeden Tag unfassbar viel Geld verdienen an Werbepostings, dass die endlich auch mal, wie soll man sagen, einen Teil der Verantwortung mit übernehmen.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Haltung und Hass im Netz ist heute unser Thema und ich rede mit Richard Gutjahr. Er ist Fernsehkollege vom Bayerischen Rundfunk und Opfer von massiven Hasskampagnen im Netz geworden und er hat sich gewehrt dagegen juristisch. Herr Gutjahr, wie haben Sie Ihre Haltung, Ihre Verfahren, die Sie gegen Hass und Trolle gegen die Pöbler führten, im Netz abgebildet? Was hat das dort ausgelöst, in Ihrem Blog zum Beispiel?
Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, dass ich gehofft habe, es gab ja immer diesen Spruch, never feed the trolls, also seinen Gegnern nicht noch Munition geben, indem man darauf antwortet oder eingeht. Ich habe gelernt, dass das die falsche Taktik ist. Das galt mal in einer Zeit, wo nur Nerds und Geeks im Internet unterwegs waren, heute ist die ganze Welt dort und die Gegenseite hat einfach gelernt, sehr viel besser und sehr viel geschickter die Leute im Netz zu manipulieren. Und dem muss man eben auch geschickte Kommunikation entgegensetzen. Einfach nichts zu tun ist, wie gesagt, das Schlimmste, was man tun kann. Und deshalb habe ich dann den Schritt nach vorne gewagt und bin tatsächlich, das war wirklich einer meiner schwersten Gänge, die ich je hatte, auf eine Bühne, wo ich einfach mal von einem Publikum, von dem ich gehofft habe, dass es mir zuhört, einfach mal meine Geschichte erzählt habe. Das wurde auf YouTube verbreitet und dann habe ich einfach gehofft, dass jedes Mal, wenn mich jemand irgendwie wieder einer Bluttat bezichtigt, nach dem Breitscheidplatz oder irgendwie, wenn jetzt irgendwo wieder geschossen wurde oder so, ist es sofort irgendwie, ich stecke dahinter oder meine Familie, habe ich einfach diesen Film gepostet und gesagt, schaut euch das an und wenn ihr dann noch Fragen habt, dann gerne, aber versteht ihr denn gar nicht, was ihr da tut?
Als Anja Reschke vom NDR in den ARD-Tagesthemen zum 70. Jahrestag der Befreiung der Opfer von Auschwitz ihren Kommentar sprach und sich explizit zu Hass und Hetze im Netz geäußert hatte, wurde ihr von vielen Seiten gratuliert. Da hieß es endlich mal jemand, der Haltung gezeigt hat. Glauben Sie, dass der Kommentar von Anja Reschke und auch ihr Verhalten, also das öffentlich zu machen, was Ihnen passiert ist, irgendjemand in der Hass- und Hater-Filterblase erreicht hat oder sind die da mittlerweile völlig immun?
Nein, ich glaube, man kann diesen Prozess tatsächlich umdrehen. Es hieß ja immer so schön irgendwie von der Soziologin Nölle Neumann in den 80er Jahren, es gäbe eine Schweigespirale, das heißt diejenigen, die stumm sind, sowieso stumm sind, die werden immer stummer, weil sie von den Lauten übertüncht werden. Im Zeitalter des Social Webs haben wir es mit einer Schreispirale zu tun, glaube ich. Das heißt, diejenigen, die am lautesten schreien, kriegen die meisten Klicks, die meiste Aufmerksamkeit. In diesem Spiel um Klicks, um Aufmerksamkeit, haben die definitiv einfach, wie soll man sagen, die Oberhand. Und deswegen muss man eben einfach, darf man nicht schweigen, sondern man muss halt dagegen halten. Und das ist anstrengend, das kostet Geld, das ist oft auch tränenreich und man fühlt sich oft alleine. Aber wie gesagt, wenn Anja Reschke oder auch ich, wir sind Medienprofis, wenn wir das noch nicht einmal schaffen, wer soll es denn sonst schaffen? Und ich verstehe das mittlerweile auch so ein bisschen so als, wie soll man sagen, dass ich auch so ein bisschen das Sprachrohr bin für alle diejenigen, die halt gar nichts mehr sagen können. Ich bin in Kontakt mit vielen Opfern von Gewaltverbrechen, die genauso fertig gemacht werden, vielleicht sogar noch schlimmer fertig gemacht werden, als Anja und ich das erleben mussten oder auch Dunja Hayali. Und die kriegen halt keinen Fuß mehr auf den Boden. Die gehen nicht mehr raus, die ziehen sich zurück, die verabschieden sich komplett aus der Gesellschaft, weil sie gar nicht mehr wissen, wo sie überhaupt noch Fuß fassen können, weil auch niemand versteht, was ihnen da angetan wird. Sie müssen sich vorstellen, dass einfache Familienväter plötzlich irgendwie sich in Monster verwandeln und plötzlich in einer Art Mob, in einer Art Blutrausch sozusagen daran delektieren, dass sie meine Tochter oder meine Frau fertig machen können. Und dieses Netz, das macht was mit uns. Das steuert uns zum gewissen Teil auch. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte brauchen, bis wir verstehen, dass das dieses Geschenk Internet auch eine, wie soll man sagen, Verantwortung mit sich bringt. Nämlich, dass wir auch eine Bringschuld haben, dass wir auch verantwortungsvoll mit diesem Werkzeug, / Waffe, auch umgehen. Es hat uns keiner beigebracht, das müssen wir jetzt selber nachholen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das lernen. Und wenn meine Geschichte ein bisschen dazu beitragen kann, um den Menschen zu helfen oder die Augen zu öffnen, dann war es ja nicht alles ganz umsonst.
Haltung bewahren, Haltung zeigen, bei einer Haltung bleiben heißt ja auch, ich nehme eine gewisse Position ein und bleibe dabei, ich lasse mich da nicht umbiegen, umkriegen. Sie sind wie ich Journalist und da habe ich mich ja mit einer Sache nicht gemein zu machen. Ich muss objektiv bleiben und eine super Position einnehmen und da drauf schauen. Wo ist denn da die Trennlinie, wenn wir uns Journalisten für eine Sache stark machen im Netz und dabei bleiben? Das ist ja doch ein Ritt auf der Rasierklinge.
Ja, natürlich, aber es hilft ja nichts, einfach zu sagen, ja, wir können da nichts machen, weil wir müssen ja immer irgendwie beide Seiten. Es gibt, sehen Sie, manchmal gibt es im Leben keine zwei Seiten. Das versucht uns die Gegenseite immer einzureden und zu sagen, einerseits, wenn Sie Mark Zuckerberg im Interview hören und der sagt irgendwie, ja, manche Leute behaupten, es gab den Holocaust und andere behaupten, es gab ihn nicht. Also wenn wir uns nicht mehr darauf einigen können, dass 1 plus 1 2 ist, wenn wir das in Frage stellen, dann ist eine Gesellschaft überhaupt nicht mehr überlebensfähig. Und genauso wie ich Journalist bin, so viel zur Objektivitätsfrage, über die wir jetzt noch lange reden könnten, inwieweit Journalisten objektiv sind. Ich bin Journalist, aber ich bin eben auch Mensch. Und manchmal muss der Mensch das Steuer übernehmen.
Was raten Sie den Netznutzern, die in so einen Shitstorm reingeraten? Was raten Sie denen, deren Leben plötzlich in Schieflage gerät? Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, da gibt es Leute, die trauen sich nicht mehr aus der Haustür raus. Da ist das Leben völlig aus dem Rahmen gefallen, weil sie sich massiven Anfeindungen ausgesetzt sehen im Netz und dann auch im realen Leben. Sollen die Haltung bewahren, sich nicht unterkriegen lassen, so machen wie Sie, auch mal Staatsanwälte bemühen oder vielleicht sogar raus aus dem Netz, digitale Abstinenz üben? Kann das ein Weg sein?
Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Was ich generell aber sagen kann und auch mir wünsche, ist eben nicht aus dem Netz rauszugehen. Weil wenn Sie genau das tun, dann überlassen Sie ja genau dieses irrsinnig mächtige Tool, diese Waffe genau den Falschen. Ich würde mich nicht aus Facebook zurückziehen. Es kostet unheimlich viel Nerven, weil jeden Morgen, wenn Sie den Computer anmachen oder auf Ihr Smartphone nur schauen, werden Sie überschwemmt mit Hass und Todesdrohungen und unappetitlichen Bildern, die mit Ihren Familienmitgliedern zusammen gefotoshoppt worden sind. Das ist unheimlich krass. Aber wegducken gilt nicht. Ich glaube, holen Sie sich Hilfe. Sie müssen es ja vielleicht nicht selber machen, dann soll das jemand anders für Sie machen. Und ich hoffe inständig, dass Sie einen Freundeskreis haben, der Sie auffängt, dass Sie professionelle Hilfe einberufen, die sich Therapeuten suchen oder Menschen, mit denen Sie Selbsthilfegruppen, Ihr Arbeitgeber ist gefragt. Der muss sich um Sie kümmern, weil das ist mit das Nächste, was dann passiert, dass die dann natürlich mit Dreck auch versuchen, ihr Leben zu ruinieren und nur kluge Arbeitgeber und Strukturen in ihrem Hintergrund können sie da auffangen.
Sie haben es gerade erwähnt, wenn Sie morgens früh den Computer, das Smartphone, das Tablet einschalten, werden Sie überschwemmt, immer noch mit entsetzlichen Bildern, mit gefotoshoppten Sachen, die man wirklich nicht sehen will. Ist denn immer noch keine Ruhe eingekehrt? Müssen Sie sich immer noch massiver Anfeindungen erwehren? Ist das immer noch nicht ausgestanden für Sie?
Ja, sehen Sie, viele haben gesagt, ich mache es nur noch schlimmer mit meinen Gerichtsprozessen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, seitdem ich angefangen habe, mich zu wehren und viele Leute zu Hause tatsächlich auch mal Post vom Staatsanwalt oder von Gerichten bekommen haben, die Leute müssen mir jetzt Geld zahlen. Wohlgemerkt, ich verdiene keinen Cent an diesen Sachen, ganz im Gegenteil. Das Geld, was ich ausgegeben habe, das entspricht einer Limousine eines Neuwagens. Das war alles, also nein, aber es war es wert, weil ich mit jedem Prozess, den ich gewonnen habe und den ich dann auch wie jetzt zum Beispiel publik gemacht habe, die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, da merkt die Gegenseite, hui, da ist einer, der wehrt sich. Und man kann diesen Prozess, dieses viralen sozusagen Feuers, das sich ausbreitet wie so ein Buschfeuer, kann man auch wieder eindämmen, indem man tatsächlich einfach gewisse Haltelinien einzieht und sagt, also bis hierher und nicht weiter, weil sonst kriegst du Post von meinem Anwalt. Und erstaunlicherweise, es funktioniert.
Haltung im Netz, sich nicht wegducken vor denen, die Hass verbreiten, hetzen, anderen Menschen das Leben zur Hölle machen wollen. Ich habe mit Richard Gutjahr, Blogger, Fernsehjournalist, der im Netz Opfer von Hass und Hetze geworden war und sich erfolgreich dagegen gewehrt hat, gesprochen. Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt's zum Downloaden und als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek als App und im Web. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.